tun, was immer nötig ist. Das ist nach wie vor das Thema, mit dem wir uns in meiner Predigtreihe beschäftigen. Wir haben uns bereits angesehen, wie wir tun können, was immer nötig ist, um unsere Beziehung zu Gott zu stärken. Dazu müssen wir Gott sowohl kennen als auch lieben lernen. Das tun wir, indem wir ihn zum Herrn unseres Lebens machen, in der Bibel und im Gebet die Gemeinschaft mit ihm suchen und von anderen Christen lernen. Letzte Woche haben wir uns damit beschäftigt, zu tun, was immer nötig ist, um unsere Mitchristen zu lieben. Und dabei haben wir gesehen, dass wir offen und ehrlich sein müssen. Wir müssen bedingungslos lieben. Wir müssen demütig sein. Wir müssen vergeben und wir müssen dienen. Wenn wir das tun, dann können wir echte Gemeinschaft untereinander erleben. Aber beim Lieben dürfen wir nicht stehen bleiben. Wenn wir tun wollen, was immer nötig ist, um ein gottgefälliges Leben zu führen, dann müssen wir über die pure Liebe hinausgehen. Und deshalb werden wir uns heute auf den letzten Teil von letzter Woche konzentrieren und darüber nachdenken, wie wir tun können, was immer nötig ist, um anderen zu dienen. Ich weiß natürlich, dass das ein Thema ist, das nicht allen leicht fällt, dass das auch ein Thema ist, das vielleicht nicht alle mögen, wie die bisherigen Themen vielleicht alle. Dienen ist für viele von uns nicht selbstverständlich. Aber genau deshalb ist es ein Punkt, an dem wir als ganze Gemeinde noch gut wachsen und reifen können. Und deshalb sehen wir uns heute Morgen zusammen einen Abschnitt an, den wir wahrscheinlich fast alle kennen. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und dazu lese ich aus Lukas 10 die Verse 25 bis 37. Also Lukas 10, Vers 25 bis 37. Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus antwortete, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den 3 war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde? Fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genauso. Natürlich werden wir uns nachher mit dem Gleichnis selbst beschäftigen, aber lasst uns zunächst kurz darüber nachdenken, warum Jesus das Gleichnis überhaupt erzählt hat. In dem Abschnitt lesen wir davon, wie ein Schriftgelehrter zu Jesus kam. Wenn wir es genau nehmen, schreibt Lukas an dieser Stelle übrigens nicht von einem Schriftgelehrten, sondern von einem Rechtskundigen oder einem Gesetzeskundigen. Also von jemandem, der sich ganz besonders gut in den jüdischen Gesetzen auskennt. Eine Art jüdischer Jurist. Zunächst schien dieser Jurist ein ehrliches Interesse daran zu haben, herauszufinden, was nötig ist, um ewiges Leben zu bekommen. Aber im Lauf der Unterhaltung, die er mit Jesus führte, wird deutlich, dass es ihm eigentlich um etwas ganz anderes ging. Er suchte nach Ausreden. Er wollte sein Paragraphenwissen nutzen, um die Gesetze zu seinen Gunsten zu umgehen. Die Lücke finden, wie man irgendwie da drum rumkommt. Und so kommt es, dass wir in Vers 29 lesen, der Mann wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Der Jurist war nicht daran interessiert, das zu tun, was nötig ist, um Gott zu gefallen. Und stattdessen versuchte er, einen Weg zu finden, um die Gebote zu umgehen. Wie so mancher Mensch heutzutage auch. Der Jurist in Lukas 10 kannte das Gesetz sehr gut. Er wusste, dass die Bibel ihn dazu aufforderte, Gott und seinen Nächsten zu lieben. Aber er legte es sich so zurecht, dass die Definition des Nächsten sehr streng war und sich nur auf diejenigen bezog, die ihm ähnlich waren und die er eh mochte. Jesus erzählte dieses Gleichnis daher, um zu veranschaulichen, wie wichtig es ist, anderen zu dienen, auch denen, die anders sind als wir. Und in diesem Abschnitt finden wir 5 Anweisungen, die wir erfüllen müssen, wenn wir anderen auf eine Weise dienen wollen, die Gott gefällt. 5 Prinzipien, wie wir tun können, was immer nötig ist, um anderen zu dienen. Der erste Schritt, um anderen Menschen zu dienen, besteht zunächst einmal darin, dass wir ein Bewusstsein für die Bedürfnisse der Menschen um uns herum entwickeln. Interessanterweise waren sich in diesem Gleichnis alle 3 Männer, der Priester, der Tempeldiener und der Samariter, der Not des Mannes am Straßenrand bewusst. Bei jedem dieser Männer können wir im Text sehr deutlich sehen, dass sie den Mann am Wegesrand gesehen haben. Die Straße von Jerusalem nach Jericho war eine schmale, kurvige Straße, die über knapp 30 Kilometer etwa 1000 Höhenmeter herabging. Räuber konnten in dieser Gegend viele gute Orte finden, an denen sie sich verstecken konnten. Ihr könnt euch also vorstellen, dass diese 3 Männer alle sehr sorgfältig die Umgebung beobachtet haben, während sie die Straße entlang gingen. Und daher konnten sie diesen zusammengeschlagenen und verletzten Mann am Straßenrand gar nicht übersehen. Und so erkannten sie auch seine Not. Bei einem zusammengeschlagenen Mann am Wegesrand, da ist es leicht, sein Problem zu erkennen. Bei anderen Bedürfnissen fällt uns das nicht immer so leicht. Aber wenn wir wirklich zu Christen werden möchten, die anderen Menschen dienen, dann müssen wir eben ein echtes Bewusstsein für die Bedürfnisse der Menschen um uns herum entwickeln. Manche Menschen machen das beinahe automatisch. Anderen fällt das nicht so leicht. Daher müssen sie sich anstrengen, an sich arbeiten, damit ihnen die Bedürfnisse anderer Menschen überhaupt auffallen. Soll kein Vorwurf sein, wir sind da einfach verschieden. Eine große Hilfe dafür kann natürlich sein, die anderen Menschen erstmal zu lieben. Zu dem Thema könnt ihr euch gerne die Predigt von letzter Woche nochmal anhören. Denn um die Bedürfnisse anderer Menschen zu erkennen, müssen sie uns erstmal interessieren. Sonst kriegen wir gar nichts mit. Wenn es also darum geht, zu tun, was immer nötig ist, um anderen Menschen zu dienen, dann müssen wir deren Bedürfnisse kennen. Die sind in der Regel leicht zu erkennen, aber Menschen haben auch emotionale oder geistliche Nöte. Bei einem Zusammengeschlagenen geht das leicht, bei einem Kranken geht das leicht. Aber wenn es was Emotionales ist oder was Geistliches, dann ist das schwieriger. Diese Nöte, diese Probleme lassen sich deutlich schwieriger identifizieren. Alle 3 Männer in Jesu Geschichte erkannten also die Bedürftigkeit des Verletzten. Aber leider reagierten 2 von ihnen nicht darauf. In Lukas 10, Vers 31 und 32, da schreibt Lukas, zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen, doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Sowohl der Priester als auch der Tempeldiener bzw. Levit sahen den Mann in großer Not. Aber sie unternahmen nichts dagegen. Sie sahen sein Bedürfnis, aber sie taten nichts. Natürlich stellt man sich selbst an dieser Stelle schnell die Frage, warum diese beiden religiösen Männer nicht gestoppt haben, um diesem armen Mann zu helfen. Klar, es ist nur ein Gleichnis, aber trotzdem versetzen wir uns in diese Geschichte. Warum haben sie nicht geholfen? Vielleicht waren sie auf dem Weg zum Tempel und hatten Angst, dass das Blut des Mannes sie unrein machen würde. Vielleicht hatten sie auch Angst, dass sie das gleiche Schicksal erleiden und selbst ausgeraubt und zusammengeschlagen werden könnten. Vielleicht hielten sie das Ganze sogar für eine Falle. Vielleicht wären sie sonst zu spät zum Gottesdienst gekommen und dachten, dass ihre Pflichten dort wichtiger waren, als diesem unbekannten Mann zu helfen. Wie sieht das denn aus, wenn der Priester zu spät kommt? Oder vielleicht dachten sie, es sei die Pflicht eines anderen, sich um diesen Mann zu kümmern. Wir wissen es nicht. Aber bevor wir die beiden Männer vorschnell verurteilen, müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass wir uns auch immer wieder aus ganz ähnlichen Gründen nicht in das Leben anderer einmischen. Auch wenn es nötig wäre. Ich bin mir sicher, wir alle erkennen hin und wieder Bedürfnisse anderer Menschen und tun trotzdem nichts. Denn obwohl es ein guter erster Schritt ist, die Bedürfnisse der Menschen um uns herum zu erkennen, reicht das alleine natürlich nicht aus, wenn wir tun wollen, was immer nötig ist, um anderen Menschen zu dienen. Wenn wir das wirklich tun wollen, dann brauchen wir nämlich noch etwas. Wir brauchen dann Mitgefühl. Denn ohne Mitgefühl sehen wir die Bedürfnisse anderer Menschen zwar, aber sie berühren uns nicht. So wie bei dem Priester und dem Leviten. In Vers 33 lesen wir, schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Im Gegensatz zu dem Priester und dem Leviten hatte der Samariter Mitleid mit dem Verletzten. An dieser Stelle müssen wir bedenken, dass sich Juden und Samariter nicht ausstehen konnten. Das wisst ihr. Das hatte historische und das hatte theologische Gründe. Juden und Samariter wollten nichts miteinander zu tun haben, sondern gingen sich nach Möglichkeit gegenseitig aus dem Weg. Ich denke, dass der Samariter wusste, dass es ein jüdischer Mann war, der dort zusammengeschlagen im Straßengraben lag. Schließlich befanden sie sich inmitten in Juda. Da gab es viele Juden. Und ich bin mir auch sicher, dass der Samariter wusste, dass sich Juden und Samariter nicht ausstehen können. Sowas weiß man. Aber dieser Samariter war bereit dazu, über die ganze Feindseligkeit hinwegzusehen. Er sah schlicht und einfach einen anderen Menschen, der große Not hatte. Und er bekam Mitleid mit ihm. Mitgefühl ist natürlich wieder ein Thema, das manchen Menschen leicht fällt, während andere daran verzweifeln. Manche Menschen sind von Natur aus sehr mitfühlend. Sie sehen das Leid eines anderen Menschen und leiden innerlich sofort mit. Andere haben Schwierigkeiten damit. Nicht alle Menschen haben automatisch Mitgefühl für die andere Person. Sie können sich nicht in sie hineinversetzen. Aber vielleicht hilft es auch an dieser Stelle nochmal die Predigt von letzter Woche zu hören oder drüber nachzudenken und zu tun, was immer nötig ist, um andere zu lieben. Denn letztlich ist Mitgefühl ein Ausdruck der Liebe, die wir empfinden. Aber bei Mitgefühl, da geht es um mehr als nur um ein Gefühl. Der Samariter empfand tiefes Mitleid mit dem Verletzten. Dieser Begriff, der hier benutzt wird, der wird insgesamt 11 Mal im Neuen Testament verwendet. Einmal eben an dieser Stelle. 2-mal geht es um Gottes Mitgefühl, das zur Rettung von Sündern führt. Und 8-mal um das Mitgefühl Jesu als Motivation für seinen Dienst. Seien wir mal ehrlich. Gott hat uns nicht nur gerettet, weil er ein paar emotionale Gefühle für uns entwickelt hat. Tatsächlich wird Gott eigentlich sogar von unserer Sünde abgestoßen. Und Jesus hatte vielleicht auch nicht unbedingt immer eine sehr enge emotionale Bindung zu den Menschen, die er geheilt hat. Den meisten ist er schließlich erst kurz vorher begegnet. Aber Gott der Vater und Gott der Sohn hatten Mitleid mit uns. Sie betrachteten unseren elenden Zustand und trafen die bewusste Entscheidung, alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um uns aus dem Dreck und Sumpf herauszuhelfen. Aus ihrer Liebe zu uns folgte Mitleid mit uns. Das ist es, worum es bei Mitleid geht. Es geht darum, jemanden mit einem Bedürfnis zu sehen und dann zu tun, was immer nötig ist, um dieser Person zu helfen. Nicht, weil diese Person es verdient hätte, sondern weil Gott uns in die Lage versetzt hat, es zu tun. Wir können es. Er hat uns in das Leben des anderen gestellt und uns Mittel zur Verfügung gestellt, mit denen wir diese Nöte aus der Welt schaffen können. Wahres Mitleid ist nicht nur ein emotionales Gefühl. Es ist eine Willensentscheidung. Es ist eine Entscheidung, den Bedürfnissen eines anderen zu dienen, unabhängig davon, wie ich zu dieser Person stehe. Aber wenn der Samariter sich der Bedürfnisse dieses Mannes bewusst war und Mitleid mit ihm hatte, dann wäre das immer noch nicht genug gewesen, wenn er nicht auch etwas getan hätte. Er musste nämlich auch Kontakt mit ihm haben. Er musste Kontakt mit ihm haben. Vers 34 beginnt Lukas mit den Worten: Er kniete sich neben ihn. Jetzt wird es für viele von uns wirklich schwierig. Vielleicht sehen wir ein Bedürfnis und haben sogar Mitleid mit dieser Person, aber wir sind nicht bereit dazu, den nächsten Schritt zu gehen. Denn der nächste Schritt ist, dass ich tatsächlich Kontakt mit der anderen Person aufnehmen muss. Und manchmal ist das nicht sehr angenehm. Ich denke, das ist der Punkt, an dem dieser Jurist, der mit Jesus redete, nicht mehr so ganz mitkam. Er war bereit dazu, den Leuten zu helfen, die er mochte. Aber wie wir letzte Woche schon gesehen haben, ist es leicht, die Menschen zu lieben, die wir mögen. Aber die Frage ist, ob wir die Unliebbaren lieben und auch ihnen helfen oder nicht. Um dem Verletzten zu helfen, musste sich der Samariter einmischen. Und das bedeutete, dass er schmutzig und blutig werden würde. Es bedeutete, dass er dem Risiko ausgesetzt war, ausgeraubt zu werden oder sich mit irgendwas anzustecken. Und es bedeutete, dass er sich mit jemandem identifizieren musste, den er verachtete. Und mit jemandem, der ihn verachtete. Einige von uns lesen ja momentan in einem Jahr durch das Neue Testament durch. Macht weiter. Wir befinden uns momentan in der Apostelgeschichte, aber vorher haben wir das Matthäusevangelium gelesen. Wir konnten dabei sehen, mit was für Personen Jesus in Kontakt gekommen ist, um ihnen zu helfen. Und wir sehen dabei, dass er dabei keinerlei Berührungsängste hatte. Wir sehen das sehr deutlich an den Menschen, die er im Laufe der Zeit geheilt hat. Nur ein paar Beispiele. Wir sehen das in Matthäus 8, Vers 14 und 15 an Petrus' Schwiegermutter, die er besuchte, obwohl sie Fieber hatte. In Matthäus 8, Vers 1 bis 4 lesen wir davon, wie Jesus einen Aussätzigen berührte und heilte. Und wenn wir ins Lukas-Evangelium schauen, dann sehen wir, wie er in Lukas 7, Vers 14 sogar den Sarg eines Verstorbenen anrührte, um den jungen Mann zum Leben zu erwecken. Bei diesen und vielen anderen Fällen hatte Jesus keinerlei Berührungsängste. Ganz im Gegenteil, er suchte den Kontakt zu den Menschen, um ihnen zu helfen. Viele der Menschen, die Jesus im Laufe seines Lebens berührte, hatten ansteckende Krankheiten. Viele waren aus der Gesellschaft ausgestoßen und wurden verachtet. Aber Jesus war bereit dazu, das Risiko einzugehen, mit all diesen Menschen Kontakt aufzunehmen, um ihnen in ihren Nöten zu helfen. Damit meine ich jetzt nicht, dass wir ohne jegliche Vorsicht zu Menschen mit ansteckenden Krankheiten gehen sollen. Ein bisschen mitdenken können wir auch. Wir müssen aber daran denken, wir sind nicht Jesus. Wir müssen aufpassen. Aber es gibt auch andere Arten des Kontakts. Ganz einfach, jemand, der krank ist, den kann man heutzutage anrufen. Das ist auch schon sehr viel wert. Das ist wichtig. oder andere Methoden. Wenn ich von Kontakt rede, dann meine ich an dieser Stelle auch mehr als nur physischen Kontakt, mehr als nur miteinander reden. Für den Samariter und für Jesus war der physische Kontakt nur ein Ausdruck ihrer Bereitschaft, sich auf das Leben anderer einzulassen. Es wäre jetzt natürlich interessant zu wissen, wie Jesus dieses Gleichnis heute erzählen würde. Ich meine, für keinen von uns stellen Samariter in irgendeiner Art und Weise ein Problem dar. Aber wer würde die Person am Straßenrand heute sein? Wer wäre heute in Jesu Gleichnis der Mensch, der einen Nächsten braucht? Und wer wäre der Nächste? Zu wem sollen wir heute Kontakt aufnehmen? Vielleicht ein Obdachloser? Oder ein Moslem? Vielleicht ein Politiker? Oder gar ein Bayern-Fan? Vielleicht aber auch jemand, der gar nicht so weit von uns weg ist. Jemand, der gerade neben uns sitzt und zu dem wir vielleicht ein gestörtes Verhältnis haben. Jemand in unserer Gemeinde, den wir einfach nur komisch finden. Oder mit dem wir im Streit sind. Wären wir bereit, mit diesen Leuten Kontakt aufzunehmen? Uns auf ihr Leben einzulassen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen? Ich glaube nämlich, in vielen Fällen ist genau das der schwierigste Punkt. Wir sehen ein Bedürfnis, wir bekommen Mitleid, aber wir entscheiden uns dazu, keinen Kontakt aufzunehmen und hoffen stattdessen, dass jemand anderes helfen wird. Vielleicht ist das genau das, was auch der Priester und der Levit taten. Vielleicht gingen sie zum Tempel, um ihren Dienst zu verrichten und ihr Opfer darzubringen und wollten dann jemanden schicken, der sich um den Verletzten kümmern sollte. Manchmal ist das auch wirklich alles, was sie tun können, keine Frage. Aber letztlich gibt es keinen Ersatz für echten Kontakt und echtes Engagement im Leben anderer. Im Jahr 1945 verglich der österreich-amerikanische Psychoanalytiker René Spitz Kinder in einem typischen Waisenhaus mit denen in einem chaotischen Gefängniskindergarten. Im Waisenhaus waren die Krippen durch Laken voneinander getrennt, eine Art Einzelhaft, um Infektionen zu verhindern. Die Kinder wurden gebadet, gefüttert, angezogen und medizinisch versorgt. Aber aufgrund des begrenzten Personals war keine Zeit für irgendeine andere Form der Interaktion zwischen den Pflegekräften und den Kindern da. Im Gefängnis teilten sich die Kinder einen Gemeinschaftsraum mit Müttern, also Sträflingen, Spielzeug, Lärm und Keimen. Während seiner Untersuchung stellte Spitz fest, dass 23 von 88 Kindern im Waisenhaus an einer Infektion starben. Aber keines der 90 Kinder im Kindergarten des Gefängnisses starb. Von den Kindern, die im Waisenhaus überlebten, hatte fast jedes entweder Entwicklungsprobleme oder andere geistige Schwierigkeiten. Ganz anders im Gemeinschaftsraum im Gefängnis. Wir dürfen niemals die Bedeutung des Kontakts und der Beteiligung am Leben anderer unterschätzen. Wir Menschen sind aufeinander angewiesen. Das sind wir, so sind wir. Und wir brauchen Kontakt zueinander. Wenn ich einem anderen Menschen helfen möchte, muss ich zuerst die tatsächlichen Bedürfnisse herausfinden. Nur dann kann ich passend handeln. Es bringt schließlich nichts, wenn ich einem Hungernden eine warme Decke gebe. Wenn jemand verletzt oder hungrig ist oder Kleidung benötigt, dann können wir diese Bedürfnisse normalerweise recht schnell erkennen und entsprechend handeln. Aber wenn es um emotionale oder geistliche Bedürfnisse geht, dann ist es deutlich schwieriger. Und daher ist es auch deutlich schwieriger, passend zu handeln. Und das ist ein weiterer Grund dafür, warum der Kontakt und die Beteiligung am Leben anderer so wichtig ist. Je mehr Zeit wir mit anderen Menschen verbringen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihre tiefsten Bedürfnisse erkennen und ihnen helfen können. Das geht nur, wenn wir die anderen kennenlernen, wenn wir uns auf sie einlassen. Und seien wir doch mal ehrlich, zu sehen, dass bei einem anderen Menschen etwas nicht stimmt, ist der erste Schritt. Herausfinden, was nicht stimmt, ist deutlich schwieriger. Und genau dafür ist es wichtig, dass wir mit ihm in Kontakt kommen und einen Einblick in sein Leben bekommen. Aber Ein Bewusstsein für die Bedürfnisse, Mitgefühl und Kontaktaufnahme reichen natürlich immer noch nicht aus. Ganz wichtig ist es dann nämlich auch, zu handeln. In Vers 34 heißt es: Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Der Samariter schätzte die Situation schnell ein und kümmerte sich um die Bedürfnisse des Verletzten. Er sah, dass der Mann schwer verletzt war, also versorgte er seine Wunden und brachte ihn zu einem Gasthaus, in dem er weiter betreut werden konnte. Wenn wir die Bedürfnisse herausgefunden haben, dürfen wir nicht stoppen. Wir müssen die uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen und den Menschen helfen. Gute Absichten alleine helfen keinem. Wenn wir nicht handeln, bringt all unser Mitgefühl keinem etwas. Jesus hatte ein Bewusstsein für die Bedürfnisse der Menschen. Er hatte Mitleid mit ihnen und nahm Kontakt mit ihnen auf, aber dann handelte er. Und genau das ist das Vorgehen, das wir von ihm lernen sollten. Genauso wie es auch Jakobus scheinbar gelernt hat. Jakobus wurde garantiert davon beeinflusst, wie Jesus den Bedürfnissen der Menschen nachging. Und so ist es nicht verwunderlich, dass er in seinem Brief betonte, wie wichtig es ist, sich um die Bedürfnisse der Menschen wirklich zu kümmern. In Jakobus 2, Vers 15 und 16, da schreibt er daher: Angenommen, jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt: Lass es dir gut gehen, Gott segne dich, halte dich warm und iss dich satt. Ohne ihnen zu essen oder etwas anzuziehen zu geben, was nützt ihnen das? Nix. Oder Jakobus 4, Vers 17: Denkt daran, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Wenn Gott uns in das Leben anderer Menschen stellt und uns die Möglichkeiten gibt, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, dann müssen wir das auch tun. Wenn wir uns aber nicht um diese Menschen kümmern, dann verweigern wir ihnen die Hilfe, die Gott für sie vorgesehen hat. Und daher ist es kein Wunder, dass Jakobus es Sünde nennt, wenn wir helfen könnten, es aber nicht tun. Denn wir weigern uns dann, unseren Auftrag zu erfüllen. Wenn ich mir der Bedürfnisse anderer bewusst bin, wenn ich Mitgefühl habe, wenn ich bereit bin, Kontakt aufzunehmen und auch wirklich handle, dann gibt es nur noch eine Sache, die zu bedenken ist. Denn letztlich wird mich das immer auch etwas kosten. Das muss uns einfach klar sein. Und das will ich daher auch gar nicht beschönigen. Es gehört dazu. In Lukas 10, Vers 35, da lesen wir ja: Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Als der Samariter anhielt, um diesem Fremden zu helfen, da entstanden ihm direkt mehrere Kosten. Es kostete ihn seine Zeit, etwas, was der Priester und der Levit anscheinend nicht zu geben bereit waren. Es kostete ihn Überwindung, es kostete ihn viel Mühe und es kostete ihn einige seiner Ressourcen. Er nahm seinen eigenen Wein und sein eigenes Öl und behandelte damit die Wunden. Und als er im Gasthaus ankam, stellte er selbst die finanziellen Mittel zur Verfügung, um sicherzustellen, dass der Mann auch weiterhin versorgt würde. Die beiden Silbermünzen, die er dem Wirt gab, entsprachen 2 Tageslöhnen eines typischen Arbeiters. Es handelte sich also nicht nur um eine symbolische Geste. Es war ein wirkliches Opfer. Wenn immer wir uns dafür entscheiden, anderen Menschen zu dienen, fallen Kosten an. Manchmal unsere Zeit, manchmal unsere Gefühle, manchmal unsere finanziellen Mittel und oft auch alles zusammen. Das ist einfach so. Damit müssen wir rechnen und darauf müssen wir uns einstellen und wir müssen dazu bereit sein. Es lohnt sich, keine Frage. Glaubt mir das, es lohnt sich, aber es kostet etwas. Nachdem Jesus sein Gleichnis erzählt hatte, stellte er diesem Juristen die entscheidende Frage. In Vers 36 lesen wir, wie Jesus fragte, wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde? Und weiter heißt es, der Mann, dieser Jurist, erwiderte, der, der Mitleid hatte und ihm half. Der barmherzige Samariter ist der, von dem wir lernen sollen. Der, der etwas tat. Er ist es, dem wir nacheifern sollen. Letztlich beschreibt Jesus in diesem Gleichnis nämlich drei Arten von Menschen, die es auf der Welt gibt. Drei Arten. Erstens, die werden nur so am Rande erwähnt, aber erstens gibt es Räuber. Räuber, die andere anschauen und sagen, alles, was du hast, gehört mir. Alles, was du hast, gehört mir. Und ich werde alles tun, um es zu bekommen. Zweitens gibt es solche Menschen wie den Priester und den Leviten, die sagen, alles, was ich habe, gehört mir. Und ich werde alles tun, um es zu behalten. Aber drittens gibt es die Samariter. Die sagen, alles, was ich habe, gehört dir. Alles, was ich habe, gehört dir. Und ich bin bereit, alles zu geben, was ich habe, um deine Bedürfnisse zu erfüllen. Welcher Typ bist du? Jesu Auftrag ist klar. Im Hinblick auf den barmherzigen Samariter sagte er, nun geh und mach es genauso. Wenn wir also tun wollen, was immer nötig ist, um anderen zu dienen, dann ist genau das unser Auftrag, den ich jetzt an dich weitergebe. Geh und mach es genauso, was immer nötig ist. Amen. Ich würde gerne beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns zusammengestellt hast. Ich danke dir dafür, dass wir Geschwister hier haben. Ich danke dir dafür, dass du uns zusammengepackt hast, damit wir füreinander da sein können. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, das auch zu tun. Ich bitte dich darum, dass du uns bereit machst, um uns auf das Leben anderer einzulassen, mit ihnen mitzufühlen und ihnen zu helfen, wo wir können. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, die anderen nicht einfach nur als die anderen zu sehen, sondern als unsere Geschwister, die du liebst. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, anderen zu dienen, uns gegenseitig zu dienen, füreinander da zu sein. Und ich bitte dich auch darum, dass du uns denen, die nicht hier im Raum sind, hilfst zu dienen, für sie da zu sein und ihnen von dir zu erzählen. Sei du bitte bei uns und segne uns. Amen.